Eine Alpenüberquerung wollte ich schon sehr lange machen und jetzt habe ich wahrscheinlich einfach den richtigen Partner gefunden. Ralfi. Ich habe ihn auch immer an der Leine, weil er eben so ein krasser Jäger ist und das kann ich nicht verantworten. Ich habe tausende Futtersorten, teuerstes Futter, Bio und sonst irgendwas, alles ausprobiert und er hat es nicht verwertet. Wenn jetzt so Leute sagen, ach ja, so eine Alpenüberquerung, das ist ja sowas total Romantisches und da kann ich voll abschalten, nein. Es kann sein, dass ich dann auch mal 5 Kilo halt am Stück nur allein Hundefutter schleppen muss, damit das passt halt. Also auf der Via Alpina haben wir jeden Tag Kuhherden getroffen und es ist nichts passiert. Also man kann vorausschauend damit umgehen.
Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali.
Es gibt Wanderungen, die macht man und es gibt Wanderungen, die lebt man. Mein heutiger Gast im Alpenverein Basecamp ist Nadine Riegel. Sie hat im Herbst 2023 die Alpen überquert, von München bis Verona, 500 Kilometer, 23.000 Höhenmeter, 50 Tage lang, seilversicherte Passagen inklusive. Das Besondere daran, sie war nicht allein, an ihrer Seite Ralfi. 5 Jahre alt, portugiesischer Botengo, ursprünglich für die Hasenjagd gezüchtet und inzwischen, wie Nadine sagt, mit einem 7. Sinn für die Berge ausgestattet. Und Nadine ist seither vom Wandern mit Hund derart angetan, dass sie ein Buch darüber geschrieben hat, Vorträge hält, ohne Hund gar nicht mehr in die Berge gehen will und deswegen auch heute bei uns im Basecamp sitzt. Nadine, willkommen.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und tolle Vorstellung. Also das trifft es total auf den Punkt.
Das freut mich, das heißt, wir können weiterreden.
Ja.
Du bist im Hauptberuf Journalistin, kommst aus Garmisch-Partenkirchen und beruflich wie privat in den Bergen unterwegs.
Genau.
Wie oft eigentlich? Also, dass wir eine Vorstellung haben, wie oft du jetzt mit Ralfi, deinem Hund, auch unterwegs bist. Ob der immer dabei ist auch?
Also auf meinen Recherchereisen, meinst du? Mhm. Also er ist auf jeden Fall so... Also oft dabei, immer dann, wenn ich halt in Europa unterwegs bin, also wo er nicht in ein Flugzeug steigen muss und mit mir irgendwo hinfliegen muss, da ist er dabei, weil mit Hund fliegen ist schon relativ kompliziert. Aber wenn wir in Europa sind, in den Bergen, hier in den Alpen, da ist er auf jeden Fall fast immer dabei und wir waren auch schon in Norwegen, wir waren in Frankreich, Spanien, überall schon zusammen unterwegs für Geschichten.
Wir wollen heute auch drüber reden, was gehört in den Rucksack, wenn man zu zweit unterwegs ist und einer davon bellt, wie man sich auch verhält, wenn Kühe im Spiel sind. Die Vorfälle sind nicht wenige und natürlich auch, wie beispielsweise so seilversicherte Passagen funktionieren mit Hund. Ganz am Anfang, du beschreibst deinen Hund, dass er einen 7. Sinn für Berge hat. Wie merkt man das?
Also ich habe ihn ja aus Portugal mitgebracht sozusagen. Ich habe ihn dort kennengelernt und da wusste ich nicht, wie er so drauf ist, was er gerne mag. Er war schon 10 Monate alt und ich hatte gehofft, dass er auch so abenteuerlich ist wie ich. Und genau, und auf den ersten Touren habe ich schon gemerkt, dass er das total toll findet. Also wir haben natürlich, sind erstmal einfach eingestiegen, weil er noch relativ jung war und da war der Körper noch gar nicht quasi auf so extreme Touren ausgelegt, der Bewegungsapparat. Und genau, dann habe ich gemerkt, dass er wusste, irgendwann hat sich bei ihm auch so eine Routine ergeben. Wir sind halt quasi mit dem Auto, meistens fahren wir zu den Bergen und wir sind ausgestiegen und dann wusste er schon, okay, jetzt ist was, jetzt passiert was Besonderes. Und dann halt den ganzen Anstieg ist er auf jeden Fall super dabei und ist super aufgeregt und super motiviert. Und wenn wir dann am Gipfel sind, dann fällt bei ihm auch so eine gewisse Anspannung ab. Und es ist natürlich meine Interpretation, aber man lernt ja den Hund auch kennen und kann ihn irgendwann einschätzen. Und dann beim Abstieg geht er hinter mir und ist dann relativ entspannt und hat so das Gefühl, okay, unser Tageswerk ist abgeschlossen. Genau.
Wie alt schlägst du vor, sollte ein Hund sein, dass man sowas macht? Weil du eben sagst, am Anfang passt natürlich der Körperbau noch nicht zur Belastung. Was schlägst du da vor?
Also das ist bei jedem Hund unterschiedlich. Es kommt halt auf die Rasse oder auf die Größe des Hundes an. Bei meinem Hund, der wiegt jetzt so 14,5 Kilo und beziehungsweise ist ein mittelgroßer Hund. Da war das, also so im Alter von 1,5 Jahren kann man da auf jeden Fall schon aufbauen. Bei größeren Hunden kann es auch länger dauern, also dass die erst mit 2 Jahren wirklich ausgewachsen sind.
Jetzt hast du natürlich nicht sofort mit ihm die Alpen überquert und diese 50 Tage am Stück absolviert. Wie geht man das an? Also man ist motiviert, man merkt, der Hund ist motiviert, man merkt selber, ich möchte gern mit Hund gehen. Wie geht man das an, dass es methodisch sinnvoll und vom Trainingsimpuls her auch leicht gesteuert wird?
Also genau, also ich hatte den Ralfi dann schon bald 3 Jahre. Ich habe ihn 2020 adoptiert. Die Alpenüberquerung haben wir 2023 gemacht.
Er kommt aus dem Tierheim, das können wir
genau. Genau, er kommt aus dem Tierheim, genau, aus dem Tierschutz und aus dem Tierheim in Portugal, wo ich ihn auch wirklich kennenlernen durfte. Also genau, ich wusste dann irgendwann, wer er ist und es hat irgendwie schon relativ bald zwischen uns gefunkt, hatte ich das Gefühl. Also er war auch immer super freudig, als ich ihn dann wieder besucht habe. Ich war ein paar Mal im Tierheim. Genau, und also wir hatten so schon, ich hatte natürlich überhaupt nicht im Hinterkopf, eine Alpenüberquerung mit ihm zu machen. Das hat sich einfach mit der Zeit ergeben. Also ich wollte einfach mit ihm eine gute Zeit haben, mit ihm wandern gehen. Und das war natürlich auch super, dass er das mochte. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie viel Spaß es ihm auch macht und wie gut er sich auch im Gelände bewegt, also auch im Fels. Also er ist wirklich sehr bergfest geworden durch das ganze Training. Wir waren wirklich jedes Wochenende in den Bergen. Ich habe noch in München gewohnt in der Anfangszeit. Jetzt bin ich nach Garmisch gezogen. Und wir waren trotzdem jedes Wochenende in den Bergen und haben das Niveau der Touren auch immer erhöht, weil ich wollte ja wissen, was kann ich ihm zumuten und was kann ich auch handeln. Also ich muss ja auch ich muss Routen gehen, die ich selber gut bewältigen kann, also sehr gut bewältigen kann, damit ich noch die Kapazitäten für ihn habe und ihn anleiten kann. Und dann sind wir halt auch im Kaisergebirge zum Beispiel anspruchsvollere Touren gegangen und dann hatte ich so das Gefühl, krass, eine Alpenüberquerung wollte ich schon sehr lange machen und jetzt habe ich wahrscheinlich einfach den richtigen Partner gefunden, Ralfi. Das war dann wie so eine Eingabe. Es war wirklich, ich glaube, das war wirklich so ein Moment, in dem sich bei mir diese Erkenntnis ergeben hat, dass es jetzt irgendwie auch der richtige Zeitpunkt ist, dass er kräftig genug ist, dass er wirklich geländefest ist. Und dann habe ich aber auch also nicht nur Tagestouren, sondern auch mal Mehrtagestouren mit ihm gemacht, weil ich wollte natürlich auch wissen, wie gut er in Hütten zurechtkommt und ob er auch zur Ruhe kommt. Also ob er einfach in der Hütte dann auch übernachten kann, schlafen kann. Weil Regeneration ist natürlich sehr wichtig auf so längeren Touren. Und das konnte er auch. Also ich habe total Glück mit ihm, das wusste ich natürlich nicht, aber er kann einfach, wenn ich ihn in irgendein Zimmer gebe, dann ruht er sich aus, er schläft dann. Ich kann ihn dann auch alleine lassen und er schläft dann quasi von dem Zeitpunkt an, wo wir irgendwo ankommen, wo er zur Ruhe finden kann, schläft er bis zum nächsten Morgen. So. Und das ist natürlich perfekt, weil er sich dann auch regeneriert.
Zur Hütte kommen wir gleich noch, aber was ist der Vorteil, mit einem Hund zu gehen und auf einen Menschen zu verzichten?
Ja, das kann man gar nicht so leicht beantworten. Vor allem kann man das nicht verallgemeinern. Das ist natürlich jetzt super individuell. Ich bin früher eigentlich nur mit Menschen gegangen, also selten oder gar nicht alleine. Ich bin zwar viel alleine gereist, aber in den Bergen dachte ich immer, okay, das ist halt auch, hat einen Sicherheitsvorteil, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Aber dann habe ich gemerkt, dass es mir ja schon auch sehr gut gefällt, alleine unterwegs zu sein, weil ich dann alles viel bewusster wahrnehme. Und mit Hund nehme ich auch nochmal seine Wahrnehmung mit auf. Also, weil er sieht ja jede Gams oder er riecht jede Gams, jedes Tier, alles, was so rumläuft und rumfliegt und so. Und ich habe das Gefühl, dass sich mein Wahrnehmungsbereich durch ihn auch nochmal erweitert hat. Und das ist halt total schön. Wir sind wirklich jetzt ein Team geworden in den Bergen und ich kann mich super auf ihn verlassen und er kann sich auf mich verlassen und das ist irgendwie eine Partnerschaft, die eigentlich nicht viele, also eigentlich gar keine Worte in dem Sinne braucht.
Aber stresst es dich da auch? Also gerade wenn er Gämse wittert, er ist auf Hasenjagd gezüchtet, da ist man ja ständig auch ein bisschen in der Anspannung.
Das stimmt.
Büchst du mal jetzt aus? Geht er durch?
Das stimmt, also einerseits ist es natürlich schön, weil wahrscheinlich würde ich irgendwie eine Gams oder einen Steinbock gar nicht sehen, wenn er das nicht anzeigen würde. Andererseits nervt es natürlich auch. Also gerade Murmeltiere, das ist für ihn so ein Hassobjekt. Klar, dann geht er an die Leine. Ich habe ihn auch immer an der Leine, weil er eben so ein krasser Jäger ist und das kann ich nicht verantworten. Also
er ist wirklich die ganze Zeit. Also auch wenn du exponiert unterwegs bist, er ist immer an der Leine.
Er ist immer an der Leine, ja. Genau, das ist für mich total wichtig. Also halt aus verschiedenen Gründen natürlich. Also Leine, Ralfi braucht schon die Orientierung der Leine. Also Leine ist jetzt viele würden sagen, es ist ein Gefängnis, aber im Grunde gibt es Hunde, die diese Orientierung an der Leine brauchen, weil wenn Ralfi ohne Leine ist, dann dreht er frei und dann jagt er und jagt allem hinterher, was sich bewegt, und wenn ich ihn halt eingrenze, dann fühlt er sich, fühle ich auf jeden Fall, dass ich ihn halt gut unter Kontrolle habe, und er fühlt sich aber auch nicht besonders eingeschränkt. Also das ist eigentlich eine gute Situation, diese Leinensituation. Und gerade in den Bergen, es gibt halt viele Möglichkeiten, dass der Hund, dass dem Hund auch was passieren kann, wenn er halt unkontrolliert durch die Gegend rennt. Also er kann abstürzen. Es gibt viele Unfälle, also immer mehr, das beobachte ich halt in meiner Bubble sozusagen, dass immer mehr Hunde abstürzen oder verloren gehen in den Bergen, weil sie vielleicht das Gelände, oder wenn sie in dem Jagdmodus sind, dann reflektieren die auch nicht mehr genau, wo sie hinrennen. Und dann kommen sie in Situationen, wo sie sich gar nicht mehr selber raus retten können. Und das ist halt ein Aspekt. Dann ist es natürlich auch für Wild- und Weidetiere ist es ganz wichtig, dass die Hunde einfach nicht einfach losrennen und ihr eigenes Ding machen, sondern dass man da auch eine gewisse Verantwortung hat diesen Tieren gegenüber als Hundehalterin. Und dann gibt's natürlich auch noch die Möglichkeit, dass Hunde andere Menschen halt verängstigen, und sie können auch Steinschlag auslösen. Wenn sie jetzt zum Beispiel in irgendeinen Car oberhalb des Wanderweges reinsprinten, dann können die auch Steinschlag auslösen, genauso wie jetzt eine Gams auch. Gämse kann man nicht kontrollieren, aber natürlich den Hund. Also es gibt tausende Gründe, da einfach auf Nummer sicher zu gehen. Aber klar, wenn das Gelände übersichtlich ist und der Hund wirklich hört, also wirklich, wirklich, nicht nur eigentlich, sondern wirklich, dann ist es total in Ordnung. Aber sobald der Hund nicht kontrollierbar ist, würde ich echt aufpassen. Also
das ist ja rational total einleuchtend. Jetzt gehe ich aber halt spazieren und triff Hundehalter, die haben den Hund von der Leine, obwohl sie wissen, warum es eigentlich sinnvoll ist, aus einem Grund. Sie wollen sich den Stress nicht antun. Das heißt, du bist ja deswegen auch ein bisschen mehr in der Belastung, wenn er ständig an der Leine sein muss. Aber das ist für dich auf der emotionalen Ebene verkraftbar, diese ständige Zusatzbelastung der Leine zu haben, schon.
Ja.
Weil viele lassen den Hund genau deswegen frei, obwohl es tausend Gründe gibt, dass es sinnvoll ist, dass er angeleint ist.
Ja, es ist ein interessanter Aspekt. Also finde ich sehr interessant. Also klar, ich bin auf jeden Fall oft sehr unter Druck oder in Anspannung, weil ich halt auch alles so abscanne, weil ich ja weiß, worauf er reagieren könnte und so weiter. Aber für mich ist das auf jeden Fall besser zu handeln, diese Anspannung, als wenn ich davon ausgehen könnte, wenn ich ihn jetzt mal alleine lasse und es passiert ihm etwas, was ich nicht kontrollieren kann. Oder andere werden davon halt sehr negativ betroffen. Also ich habe wirklich ein krasses Verantwortungsgefühl, einfach auch Wild- und Weidetieren gegenüber, weil da einfach auch viel passiert. Also ich habe zum Beispiel schon Leute gesehen, die ihren Hund halt freilaufen lassen, und dann haben die Hunde Murmeltiere gejagt und die Leute haben drüber gelacht, und dann dachte ich mir, ey, es kann nicht euer Ernst sein. Also ich finde das wirklich nicht so toll. Und gerade der Alpenraum jetzt insbesondere, der ist ja auch schon relativ überlastet, also da, wo es auch gut erschlossen ist. Und es sind so viele Menschen, die wandern, die klettern, die kommen mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike, sonst was. Und dann kommen jetzt noch Hunde mit HundehalterInnen sozusagen dazu. Ich glaube, wir müssen alle Rücksicht aufeinander nehmen. Und deswegen, also ich plädiere dafür, ich bin da auch sehr streng. Aber wenn ein Hund wirklich hört und die Situation übersichtlich ist, dann finde ich das natürlich schon okay. Also, aber mein Hund hört halt einfach nicht, weil, also er ist einfach so krass von Außenreizen gesteuert, dass es für mich einfach die bessere Wahl ist.
Aber es setzt wirklich Empathievermögen voraus. Also um so eine Sicht der Dinge zu haben, muss ich mir klar werden, was es für einen anderen bedeutet, wenn der Hund jetzt frei wäre, oder was es für einen Hund bedeutet. Wenn ich ständig nur bei mir bin, wäre es einfacher, ihn von alleine zu lassen. Also es setzt schon ein verantwortungsbewusstes, grundsätzliches Denken voraus.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also halt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich möchte nicht, dass Murmeltiere gejagt werden, das ist jetzt sehr viel Empathie oder Reflexionsvermögen voraus, aber wenigstens zu denken, ich möchte nicht, dass meinem Hund etwas passiert. Also man kann auch, das muss ich auch dazu sagen, man kann bei einem Hund, das ist meine Meinung, nicht voraussetzen, dass er weil er jetzt vier Beine hat sozusagen, dass er sich halt automatisch im Gelände gut bewegen kann. Das erfordert einfach auch Training. Also genauso wie beim Menschen. Hunde müssen halt Kondition aufbauen, Kraft, aber auch Balance, einfach diese Möglichkeit oder diese Fähigkeit, sich im Gelände, auch im exponierten Gelände gut zu bewegen. Das habe ich bei Ralfi jetzt auch beobachtet, also jetzt in den ganzen Jahren, dass er anfangs schon Respekt hatte. Also er hat immer geguckt und musste sich halt auch bei mir absichern, hat mich auch nochmal angeschaut, ja, soll ich jetzt gehen? Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass er so ein bisschen am Banken ist und das auch gruselig fand. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Also jetzt bewegt er sich wirklich sehr gut im Gelände, weil er sich daran gewöhnt hat und halt auch diese Exponiertheit gut aushalten kann.
Wie lang ist diese Leine, mit der du gehst? Weil du hast ja teilweise Kletterpassagen mit dabei.
Ja.
Für einen Hund eben auch. Wie lang ist diese Leine?
Also ich habe verschiedene Leinen. Also ich habe zum Beispiel eine ganz lange Leine, so eine Schleppleine, und die kann ich halt einsetzen in offenem Gelände. Und dann habe ich, hab ich noch eine kurze Leine, so 2 Meter, die ich halt dann variiere. Und wichtiger als die Leine oder auch wichtig ist das Geschirr. Genau, also Ralfi hat ein Halsband dran und ein Geschirr. Und das Geschirr hat halt noch so einen Haltegriff. Also wenn irgendwie mal schwierige Passagen sind, kann ich ihn dann mal hoch oder runter heben. Und die Leine, die ist so um die 2 Meter. Also die Leine, die ich halt in schwierigem Gelände habe. Und die, ja genau, die, dann ist halt Ralfi ganz nah bei mir. Und halt im schwierigen Gelände ist auch meine Vorgabe, dass er hinter mir geht. Also ich lasse ihn nicht vorausgehen, weil ich bin die Verantwortungsträgerin und er läuft mir hinterher und ich suche für uns den Weg.
Wie schaut es da mit Verletzungen aus? Oder anders gefragt, wenn eine Verletzung auftritt, was machst du? Weil gerade spitze Felskanten und so weiter, das ist ja auch bei einem trainierten Hund eine hohe Verletzungsgefahr.
Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also Pfoten sind sowieso das Sensibelste dann beim Hund, wenn man unterwegs ist, weil die haben ja keine Schuhe an. Also klar, es gibt auch Schuhe, Hundeschuhe. Ralfi mag das aber nicht. Es gibt Leute, die das präventiv anziehen, also wirklich so richtige kleine Schüchen, teilweise sogar mit Profil. Und dann schützt man die Ballen. Aber ich glaube, da geht sehr viel Grip verloren. Also der Hund, also Ralfi nutzt seine Krallen auch sehr. Beim Klettern sind seine Krallen wirklich stark mit dem Einsatz. Was ich halt mache, ist, also einerseits ist deswegen auch Training so wichtig. Also den Hund immer wieder an verschiedenen Geländeformen auszusetzen, dass die Pfoten auch eine gewisse Stabilität erlangen und also viel im Geröll gehen, im felsigen Gelände, auch vorbereitend auf eine lange Tour, das immer wieder trainieren, dass die Pfoten halt widerstandsfähiger werden. Und ich creme die auch mit Vaseline ein. Oder es gibt verschiedene Cremen, ich nehme Vaseline. Genau, und das macht die Pfoten schön geschmeidig. Also immer abends die Pfoten nochmal eincremen und dann auch die Pfoten natürlich kontrollieren, ob sich vielleicht irgendwelche kleineren Verletzungen ergeben haben oder nicht. Oder genau, und dann natürlich auch reagieren und dann eine Pause mal einlegen, einen Pausentag, wenn man merkt, dass die Pfoten vielleicht irgendwie in Mitleidenschaft gezogen sind. Auf keinen Fall das überstrapazieren, weil die Pfoten, es tut einfach unfassbar weh. Also wenn der Hund irgendwie an der Pfote eine Verletzung hat, dann kann man nicht weitergehen. Dann muss man unbedingt das abheilen lassen und man darf es eigentlich gar nicht erst so weit kommen lassen. Aber das ist eben auch genau das, bevor man so eine ganz lange Tour macht, muss man den Hund einfach in allen Facetten einfach kennen und wissen, was man ihm zumuten kann und auch seinen Pfoten, genau.
Wenn eine Verletzung auftritt, das eine ist Pause bei Pfoten, was machst du sonst oder hast du schon einmal eine gröbere Verletzung gehabt beim Hund?
Ralfi hatte noch keine Verletzung, toi toi toi, muss man sagen. Genau, aber das ist natürlich ein großes Thema, vor allem wenn man jetzt auch alleine unterwegs ist, wie ich mit Hund. Also einerseits habe ich eine Versicherung abgeschlossen, ich bin ja aus Deutschland beim DAV, aber das hat auch der ÖRV, so eine Hundeberge-Versicherung. Das ist total toll, weil dann auch Hunde geborgen werden. Also wenn dem Hund doch mal was passieren sollte und ich kann ihn nicht bergen, nicht heraustragen aus der Situation, dann springt sogar auch ein Heli ein für die Rettung, weil ich eben die Versicherung habe. Das würde ich allen nur ans Herz legen.
Ich habe danach geschaut, das ist gar nicht so teuer.
Nee, also, überhaupt nicht.
Ich muss, glaube ich, Alpenvereinsmitglied sein. Also um dieses günstige Paket zu haben. Ich glaube, uns in Österreich sind es 12 Euro.
Ja, in Deutschland auch.
Ja, im Jahr.
Ja, genau.
Im Jahr. Im Jahr.
Ja.
Wir geben es einmal auf jeden Fall, weil es hat mich auch überrascht, wir geben es in die Shownotes, die Infos, falls es jetzt nicht stimmt. Aber das ist kosten-nutzen-technisch interessant.
Ja, voll. Also das würde ich auf jeden Fall abschließen, weil dass man im Fall der Fälle auch, dass der Hund geborgen wird, weil und für diesen Preis, also das ist auch, ich finde ja generell die Versicherungen der Alpenvereine sind einfach super wichtig, dass man das hat, wenn man in die Berge geht. Aber natürlich, das ist nicht so eine Vollkasko-Mentalität, ja, jetzt kann ich was riskieren, sondern einfach nur, okay, das ist mein Backup. Also wenn, vor allem wenn man alleine unterwegs ist, ist es einfach ein sehr essentielles Backup. Genau.
Und hast du jetzt Verbandsmaterial auch extra dabei?
Genau, ich habe halt Erste Hilfe, also ein ganz normales Erste Hilfe-Set. Und genau, das kann man für den Hund eben auch mit anwenden. Genau.
Wie schaut's mit Futter aus? Das stelle ich mir logistisch schon in der Vorbereitung anspruchsvoll vor, weil du planst ja jetzt nicht nur deinen Ernährungsplan, du musst für einen Hund den planen und wahrscheinlich auch Futter mitnehmen. In deinem Buch, du hast ja ein Buch über diese Alpenüberquerung geschrieben, steht ja auch, du hast ja an gewisse Orte auch schicken lassen, beziehungsweise hast bewusst ein Futter gewählt, was in anderen Ländern auch erhältlich ist. Mhm. Wie geht so eine Futterplanung?
Genau, also das ist natürlich, also das ist für mich echt ein großes Ding, weil Ralfi also ein sehr schlechter Fresser ist und er verträgt auch irgendwie kaum was. Und ich hatte damals bei der Alpenüberquerung hatte ich ein Futter, das es wirklich überall in Europa zu kaufen gibt. Das hatte ich überall, also ich hab das in Norwegen bekommen, in Frankreich, überall, Spanien, sonst wo.
Hast du es deswegen auch gefüttert?
Nee, das war einfach ein Zufall. Also es ist ein Futter gewesen, das er endlich mal vertragen hat. Ich habe tausende Futtersorten, teuerstes Futter, Bio und sonst irgendwas, alles ausprobiert und er hat es nicht verwertet. Also er hat viel gefressen, aber es ist nichts hängen geblieben. Er war total dünn und das Futter hat er gut verwerten können und es gab es halt dann einfach, es war einfach ein Zufall. Und deswegen konnte ich auf der Alpenüberquerung immer so planen, dass ich das nachgekauft habe. Also ich bin ja ich bin in München gestartet und dann in Österreich gab es das und in Südtirol eben auch und dann auch in Italien. Also ich differenziere da. Und deswegen, das war überhaupt kein Problem, aber wir haben umgestellt. Ich habe ein Futter gefunden, das qualitativ super hochwertig ist, das er auch verträgt, aber das kann ich nicht überall kaufen. Und jetzt sind wir ja bald wieder auf einer richtig langen Tour unterwegs und da muss ich mir das Futter dann vorausschicken lassen. Also da habe ich zum Glück Menschen gefunden, meine Eltern, die mich da unterstützen, die mir das Futter immer schicken. Und das ist aber eine Mammutaufgabe, das zu organisieren. Also da muss ich teilweise auch mal, also wir sind mit dem Zelt unterwegs und es kann sein, dass ich dann auch mal 5 Kilo halt am Stück nur allein Hundefutter schleppen muss, damit das passt halt, also von den Distanzen und dem wieder auffüllen. Also das ist
5 Kilo Hundefutter im Rucksack.
Also das ist jetzt so meine Vorstellung, mal gucken. Also es ist ein Experiment und ich werde es dann unterwegs halt sehen, wie sich das alles ausgeht. Aber es kann passieren. Weil Ralfi halt, das kann man auch alles ausrechnen, wie viel ein Hund auch wirklich braucht und so. Und Ralfi mit seinen 14,5 Kilo und mit dem Energiewert des Futters, was ich jetzt gerade füttere, braucht er so 400 Gramm am Tag. Also bei mittlerer Belastung und ich glaube, es wird sich erhöhen, weil das ist bei Menschen, ich habe das bei meinen Trekkingtouren auch gemerkt, dass irgendwann ich immer und immer mehr brauchte an Nahrung und an Kalorien. Und so wird es beim Hund auch sein. Also wir sind jetzt quasi dann 3000 Kilometer unterwegs, das ist der Plan. Und ich denke, das wird dann immer, dass wir beide immer mehr brauchen, um irgendwie satt zu werden, weil, ja.
Und jetzt hast du quasi 5 Kilo Hundefutter mit dabei. Wenn es die Eltern nicht nachschicken, Wasser, wie viel
genau.
Und wann?
Das ist ganz abhängig von der Region natürlich. Also ich muss immer vorausschauen, wo es Wasserquellen gibt, also sichere Wasserquellen und so weiter und wie ich auffüllen kann.
Das planst aber, du davor?
Genau, also jeden Tag werde ich halt die Strecke mir anschauen, mache ich sowieso. Also ich weiß eigentlich immer jeden Tag, was kommt. Das kann man ja, also es ist ja normal. Ich will auch als Mensch wissen, was mich erwartet. Und wenn ein Hund dabei ist, will ich es noch mehr wissen, weil ich ja wissen muss, ob ich diese Strecke mit Hund bewältigen kann oder nicht, ob ich eine Umgehung einbauen muss. Also ich orientiere mich da an der Schweizer Skala, Wanderskala oder Alpinen Wanderskala. die halt in Schwierigkeiten von T1 bis T6 unterteilt oder einteilt, weil das halt super ausdifferenziert ist. Also nicht nur blau, rot, schwarz, das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts, weil wir fast nur auf schwarzen Wegen unterwegs sind, also oft. Und dann muss ich wissen, was sich hinter diesen schwarzen Wegen wirklich verbirgt. Und wir schaffen bis T3. Also Schwierigkeit T3. Und wenn ich weiß, okay, auf der Strecke sind T3-Stellen, dann schaue ich mir die auch nochmal an. Also ob das wirklich geht. Und ich muss, also meine Maxime ist immer, ich muss es wirklich ohne Probleme beherrschen. Und dann kann ich auch noch den Hund mitnehmen. Weil ich bin ja alleine. Also ich habe überhaupt kein Backup. Und ich habe die Verantwortung für uns beide. Und dann noch einen super schweren Rucksack. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das habe ich aber bei der Alpenüberquerung gemacht. Also mein Rucksack war relativ schwer. Aber der hat so eine krasse Auswirkung auf das Balancegefühl. Genau, und das muss man auch noch mit einrechnen. Da wird eine T3-Stelle auch noch mal schwieriger.
Kurze Zwischenfrage. Warum tust dir das an? Es ist ja ein richtiger Zusatz-Mental und Physical Load.
Also ich tue mir das an, weil ich wahrscheinlich auch eine eigene Alpenüberquerung oder langes Wanderprojekt so angehen würde. Also ich bin schon abenteuerlich, also weil ich mir sowas ja zutraue und weil ich auch weiß, dass viele unvorhergesehene Dinge passieren können. Aber trotzdem das, was ich halt vorausplanend absehen kann, das will ich halt einfach wissen. Also ich will wissen, was das für Wege sind. Also deswegen, wenn jetzt so Leute sagen, ach ja, so eine Alpenüberquerung, das ist ja sowas total Romantisches und da kann ich voll abschalten. Nein. Also klar, bei so ganz einfachen vielleicht schon. Aber wenn man anspruchsvoller unterwegs ist, ist es halt, ob mit oder ohne Hund, es ist einfach, also es ist extreme mentale Arbeit. Aber ich finde das halt schon sehr cool. Also mir macht das unglaublich viel Spaß.
Aber eben, das muss man in der Vorbereitung auch einkalkulieren. Da gehen ja Wochen drauf.
Es ist ja auch mein Beruf, witzigerweise. Aber ja, man muss, also ich, klar, ich meine, da ich ja auch viel über Sicherheitsthemen schreibe und eben auch Wanderexpertin bin, es ist halt einfach schon auch so in meiner Kommunikation, dass ich auch nochmal ein bisschen strenger bin mit allem. Weil man weiß ja, also ich wohne ja direkt an der Zugspitze und ich gucke dann zur Zugspitze, sehe die Wetterentwicklung und dann kommt irgendwie so ein krasses Gewitter an, was natürlich auch volle Kanne vorausgesagt ist. Und am nächsten, dann denke ich mir, hoffentlich sind da nicht wieder irgendwelche Leute in den Bergen oder da an der Zugspitze unterwegs. Und dann irgendwie am nächsten Tag lese ich, dass die Bergwacht irgendwie wieder 8 Leute irgendwo retten musste. Und dann denke ich mir, hey Leute, ihr müsst wissen, was ihr tut und ihr müsst das alles halt auf dem Schirm haben. Und deswegen bin ich auch meine Kommunikation einfach strenger, damit die Leute nicht denken, ach, laissez-faire, passt schon, sondern nein. Ich finde, es ist total wichtig, immer Bescheid zu wissen, gerade in den Alpen. Einerseits aus Eigennutz sozusagen, aber natürlich auch wieder Verantwortung. Willst du einen Bergführer, einen Bergretter, Bergretterin in Gefahr bringen, nur weil du nicht ordentlich geplant hast? Nein.
Wo wirkt dann bei dir dieses Freiheitsgefühl, für das man es ja hauptsächlich macht?
Ja, also deine Fragen sind echt super. Also mein Freiheitsgefühl ist, dass ich halt, ich liebe einfach Natur. Ich liebe es einfach draußen zu sein und ich kann eigentlich mein ganzes Leben draußen verbringen. Deswegen freue ich mich jetzt so sehr auch auf die neue Tour, weil wir da eben auch zelten. Das Freiheitsgefühl oder das Gefühl, was mich so erhält oder was mir so viel gibt, ist, dass ich halt so eigenverantwortlich unterwegs bin und halt in den Bergen halt respektvoll mich bewege und sogar noch mit Hund und wir schaffen das. Also meine Planung, toi toi toi, ist bisher aufgegangen und wir konnten es bewältigen. Und das finde ich halt einfach, das macht mich unglaublich glücklich, dass ich mich halt in so einem Gefahrenraum sicher bewegen kann, weil ich halt proaktiv und in der Vorbereitung halt schon vieles versuche auszuschließen. Und natürlich, ich meine jetzt Gewitter sind ja immer ein großes Thema. Da bin ich halt super defensiv. Das wird jetzt bei der nächsten Tour, die auch übrigens durch die Berge führt. Ich darf leider noch nicht sagen, wo genau, aber es sind halt 3000 Kilometer, 130.000 Höhenmeter, also super bergig und gebirgig, also auch anspruchsvoll. Und genau, und da ist halt einfach, es ist einfach unglaublich schön zu wissen, dass es halt einfach unser Projekt ist und wir planen das von vorne bis hinten einfach durch und hoffentlich klappt es auch. Also und bei Gewitter ist natürlich halt immer diese, klar, man kann es voraussehen, aber gerade im Hochsommer können sich ja Gewitterzellen auch überall dann bilden. Also man kann es nicht wirklich auf einen Punkt korrekt vorhersagen, sondern das Gewitterzelle kann ja dann am Ende in einem größeren Gebiet auftreten. Und deswegen, also davor habe ich halt echt richtig Bammel und da werde ich auch super defensiv sein. Aber Gewitter ist somit für mich die größte Gefahr. Also das ist das. Wege und so weiter kann ich ja halt klären, was für Schwierigkeiten kommen. Aber Gewitter, das ist für mich so eine große Unbekannte, ja.
Aber ich merke, du liebst Aufgaben zu erledigen. Also die Aufgaben zu stellen und die auch zu erfüllen. Da geht das Herz auf dann.
Ja, schon. Also ich, auf jeden Fall. Also ich liebe Projekte einfach. Also mein ganzes Leben, da reihen sich immer wieder Projekte an Projekte. Das ist so mein, wie soll ich sagen, mein Lebensinhalt. Also ich liebe es. Ich plane teilweise schon das nächste Projekt, wenn ich noch in einem Projekt drin bin. Also nicht, weil ich mich selber unter Druck setzen will, sondern weil das einfach meine Leidenschaft ist, Dinge zu planen, umzusetzen und dann zu sehen, dass es halt auch funktioniert. Also ich finde, man spürt da einfach eine extrem große Selbstwirksamkeit. Und deswegen, also ich kann nur wirklich jedem und jeder auch empfehlen, mal alleine unterwegs zu sein. Also in einem Raum, wo man sich wirklich sicher oder komfortabel fühlt sozusagen. Man soll natürlich nicht das Risiko herausfordern, aber wenn man auf einer Wanderung einfach mal alleine unterwegs ist oder alleine mit Hund, dann danach fühlt man sich irgendwie so stark und so selbstbewusst, weil man hat das alleine gemanagt. Und das finde ich eigentlich, glaube ich, das Besondere, dieses alleine Managen von Gefahren sozusagen in dem Sinne und Risiko.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.
Da kommen wir jetzt noch zu zwei wesentlichen Punkten. Der erste Punkt ist Hütte, weil du bist viel unterwegs, du bist auch dann viel auf Hütten, wenn es jetzt nicht das Zelt ist. Ist man da willkommen mit Hund? Oder was gilt es da zu beachten?
Also man muss ziemlich viel beachten, auf jeden Fall. Also da spielt wieder ganz stark dieses Thema Respekt mit rein und Verantwortung auf verschiedenen Ebenen. Also man muss auf jeden Fall früh genug recherchieren, welche Hütten Hunde erlauben. Also nicht alle Hütten erlauben Hunde. Insbesondere die Hütten, in denen eigentlich nur Lager vorhanden sind, also wo man nur in Lagern übernachten kann, sind Hunde eher nicht erlaubt, weil Hunde sollen nicht mit ins Lager. Verstehe ich auch. Wenn da viele Leute halt zusammenkommen in einem Zimmer oder in einem Lager, dann ist ein Hund einfach eins zu viel. Dann gibt es aber die Möglichkeit, immer noch in Winterräumen zu schlafen. Das ist, finde ich, am coolsten, weil dann ist man alleine und hat halt so einen ganzen Raum quasi für sich. Und das ist wie so ein Hüttenfeeling eigentlich. Genau, das ist halt die eine Möglichkeit, dass man eben in Winterräumen übernachtet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Hütten auch Einzel- oder Doppelzimmer haben. Das habe ich jetzt in Südtirol ganz oft gehabt. Die Hütten sind so konzipiert. Genau, und dann kann man reservieren, Hüttenwirte und Wirtinnen reservieren dann wirklich Hundezimmer. Sie nennen sich dann quasi Hundezimmer und dann muss man natürlich früh genug dran sein, dass man genau dieses eine oder diese zwei Zimmer für sich halt auch reserviert. Also frühzeitig recherchieren, frühzeitig buchen, den Hund immer mit anmelden, nicht einfach voraussetzen, ach ja, Hunde sind erlaubt, dann bringe ich den einfach mit. Nein, die Leute müssen einfach wissen, ja, da kommt ein Hund mit, damit sie eben die entsprechenden Räume frei halten können. Dann ist natürlich auch wichtig, dass der Hund sich einfach ein bisschen ordentlich benehmen kann, dass er nicht irgendwie die ganze Hütte zusammenbellt, dass er gut vielleicht alleine bleiben kann. Oft dürfen Hunde halt nicht mit in den Speisesaal, also in die Stuben. Da muss man halt schauen, dass der Hund wirklich es schafft, alleine auf dem Zimmer zu bleiben. Also Ralfi kann das zum Glück. Ich meine, er reagiert schon auch auf extreme Geräusche, aber irgendwann ist er auch so müde, dass er dann einfach pennt. Also genau. Und dann in Südtirol, ich hatte halt einfach so ein Erlebnis, also ich war mit dem Ralf auf einer längeren Wanderung und war auf einer Südtiroler Hütte und habe mit der Wirtin geredet, wie sie so das so wahrnimmt, die Entwicklung mit Hunden und so. Und dann hat sie halt schon gesagt, ja, es ist teilweise schon grenzwertig. Da war wirklich halt ein Mensch mit Hund bei ihr und der Hund, also sie hat so beobachtet, dass der Hund einfach auf die Terrasse gekackt hat. Und dann hat sie so gesagt, ja, was soll das? Und hat gesagt, naja, Vögel kacken doch auch auf die Terrasse und hat das einfach so stehen lassen. Und solche Sachen passieren halt, also es ist jetzt bestimmt ein Extrembeispiel, aber ich finde einfach, Leute, der erschlossene Alpenraum ist ja einfach schon so eben so überlastet und dann einfach halt sich ordentlich verhalten und so ein bisschen Menschenverstand irgendwie mit anwenden und nicht die Kackhaufen da einfach irgendwie an der Hütte liegen lassen und ja, genau, also einfach wirklich verantwortlich, also so wie man will, wie man den Raum, also diesen die Hütte oder den Raum um die Hütte herum will man ja ordentlich und sauber erleben. Also werde ich auch meinen Teil dazu beitragen, dass dieser Raum ordentlich und sauber bleibt. Und dass Menschen nicht belästigt werden durch meinen Hund. Also eigentlich so das ganz Normale. Aber es gibt einfach Leute, die das ganz Normale irgendwie nicht so mehr so intus haben. Also es gibt ja so eine gewisse Arroganz, die jetzt sich immer mehr zeigt, also jetzt auch ohne Hund, dass Leute auch krasse Anforderungen dann an das Menü haben oder sonst was oder eine Dusche wollen und so. Das sind halt so Entwicklungen, die ich halt echt ein bisschen schwierig sehe. Und gerade in den Bergen sucht man ja eigentlich eher die Einfachheit. Und das ist ja eigentlich das, was so wunderschön ist. Und da würde ich...
Wie spricht man mit so einem Menschen, der sehr egoistisch auftritt? Wir sehen es ja auch in der Weltpolitik vorne dran. Also das sind ja Narzissten. Wie spreche ich mit so einem über Verantwortung und ich möchte den Raum so hinterlassen, wie ich ihn gern vorfinden würde? Der ist selbst der Elefant im Porzellanladen. Der räumt einmal zusammen, wenn ihm der Porzellanladen nicht gefällt.
Ja, das, also ganz ehrlich, also ich hatte schon zu viele Auseinandersetzungen mit Leuten, die sich daneben, also aus meiner Sicht daneben benommen haben, und es ist nie gut ausgegangen, muss ich sagen. Also es gab dann immer also blöde Situationen, und deswegen, also da, also ganz ehrlich, meine ehrliche Meinung ist jetzt eher deeskalierend. Also es gibt Situationen, die findet man ganz furchtbar, aber es ist nicht immer klug, da einzuschreiten, weil das kann auch halt negativ ausgehen. Also ich hatte eben schon Auseinandersetzungen jetzt in München, deswegen bin ich auch froh, dass ich nicht mehr in München wohne, wo mir ein anderer Hundehalter wirklich Schläge angedroht hat. Also er hatte halt seinen Hund freilaufend und der Hund ist zu uns gekommen und hat meinen Hund halt bedroht. Und ich habe dem Typen gesagt, hey, das geht so nicht, mein Hund hat Angst und ich habe auch Angst. Und dann ist es so eskaliert, dass er mir dann Schläge angedroht hat. Also deswegen, ich finde... Es ist unglaublich traurig, aber ich glaube, man muss teilweise wirklich sich dann auch zurücknehmen und das vielleicht dann irgendwo, also wenn es was Grobes ist, jetzt in den Bergen grobe Verstöße, das einfach dann irgendwo melden. Halt an der Zugspitze, an der Knorrhütte gab es ja jetzt auch halt Einbrüche in die Hütte und der Winterraum war extrem verwüstet. Darüber habe ich auch geschrieben. Also ich war dort quasi zur Tatortbesichtigung und es ist so verwüstet worden und es ist halt wirklich mittlerweile so eine Entwicklung, dass Leute in die Berge gehen, die denen vielleicht die Demut einfach fehlt und die dann zerstörerisch vorgehen. Aber jetzt als Einzelperson da einzuschreiten, ich glaube, das ist nicht gut. Also es entspricht nicht meinem Naturell, aber ich glaube, es ist klüger für meine eigene Sicherheit. Also es ist krass, dass ich das so sage, aber ja.
Aber da eine Frage noch dazu, weil ich es wahnsinnig spannend finde. Wie kriegen wir das als Gesellschaft in den Griff?
Und wenn ich das wüsste, also einerseits, also die Alpenvereine machen ja schon sehr viel, also viel Aufklärung. Es kommt irgendwie trotzdem leider nicht an die richtigen Stellen. Ich glaube, einerseits sind die Medien halt ganz, also quasi ganz wichtig. Also ich schreibe zum Beispiel auch für die Süddeutsche Zeitung sehr viel darüber. Die Knorrhüttengeschichte ist zum Beispiel in der Süddeutschen erschienen. Und da habe ich das Gefühl, dass es schon ein Hebel ist, dass man Leute halt aufklärt, sensibilisiert. Und ich finde noch ganz wichtig die Tourismusverbände, weil die sehe ich total in der Verantwortung, weil sie natürlich viel Werbung machen für bestimmte Regionen. Die Menschen sozusagen aus den verschiedenen Gegenden in Deutschland und überhaupt Europa quasi in die Alpen holen. Und dann sind die da und dann war es das so ungefähr. So fühlt sich das für mich teilweise an. Aber ich finde, dass die Tourismusverbände da eine krasse Verantwortung haben in der Aufklärung. Zum Beispiel auch am Großglockner, da gibt es ja so viele Fälle, also so viele Menschen, die da ankommen, Touristen, und die diesen Berg besteigen wollen und sich vielleicht gar nicht im Klaren sind, wie krass das eigentlich ist, was es für eine krasse Unternehmung ist. Und da müssen die Tourismusverbände mehr machen, und ich finde auch die Hotels, also die Hotellerie, dass die auch mit in die Aufklärung gehen und wie auch immer Informationen bereitstellen und aufklären. Ich glaube, das ist so ein allgemeines Ding. Und gesellschaftlich, also wir wissen ja leider, dass sich das immer weiter so in die Extreme so ein bisschen entwickelt. Und ja, da habe ich natürlich auch noch ganz ausdifferenzierte Meinungen, aber es würde jetzt vielleicht zu weit vom Thema wegführen.
Wird vielleicht das nächste Buch. Aber ein Problemfeld ganz konkret mit ja. Beim Wandern mit Hund ja. Möchte ich nur ansprechen, weil es auch Kurzwanderungen betrifft. Das ist Kuhherden. Mhm. Das Treffen auf Herdentiere überhaupt. Das Kuratorium für alpine Sicherheit hat gerade wieder berichtet von 9 Vorfällen pro Jahr, Tendenz steigend. Du erlebst es selbst recht häufig, dass du auf Herdentiere triffst. Wie verhältst du dich, beziehungsweise wie hast du das erlebt?
Ja, also das ist neben den Gewittern wirklich eine der größten Unsicherheiten, ich würde sogar sagen Gefahren, weil natürlich, vor allem wenn man mit Hund unterwegs ist, wird man von den Kühen einfach ein bisschen noch anders wahrgenommen. Also der Hund, wenn man das mal ganz vereinfacht sagen möchte, Hunde werden von Kühen halt wirklich als Raubtiere wahrgenommen, also quasi als Wölfe in dem Sinne. Die können das ja jetzt nicht unbedingt ausdifferenzieren. Und wenn dann jemand mit Hund ankommt, dann schrillen halt alle Alarmglocken. Und deswegen muss man halt schauen, dass man da Konflikten aus dem Weg geht mit den Kühen. Und es gibt natürlich dann nochmal Differenzierungen. Man hat halt, ja, es ist einfach so ein riesiges Thema. Richtig gefährlich wird es halt mit Mutterkühen. Also wenn du Mutterkühe hast, die mit Kälbern auf der Weide stehen oder halt einen ganzen Verbund von einer ganzen Kuhherde mit Kälbern, da wirken halt krasse Sozialstrukturen, weil es ist ja alles darauf ausgerichtet, dass diese Kälber sicher bleiben. Und wenn du dann ankommst mit Hund, dann hast du halt so Sperrkühe, also halt Kühe, die wirklich dafür abgestellt sind, den Weg abzusichern oder halt die Gegend, also die Sicherheit abzusichern. Und die erkennen dich und dann denken die, okay, gut, Hund, Gefahr. Und dann, wenn du dann weitergehst und nicht defensiv bist, dann kann sich da so eine richtige Kette ergeben, dass sie dann halt eine Moon, also dann gibt es so ein richtiges Konzert und dann sind alle alarmiert. Und die Kälber sind halt in so einem, wie so eine Art Kindergarten, die werden auch, behütet von Kühen, die darauf abgestellt sind. Und dann zieht sich alles so zusammen und man weiß, okay, wenn du jetzt weitergehst, dann passiert was. Also du merkst, du siehst den Kühen irgendwann an, okay, jetzt ist eine angespannte Situation. Also das ist so meine Erfahrung. Jetzt, ich war jetzt vergangenes Jahr auf der Via Alpina in der Schweiz. Wir sind halt die komplette Schweiz durchquert. Und da gibt es sehr, sehr viele Mutterkühe. Also Mutterkuhhaltung, was ja an sich super toll ist. Weil die Kälber dann halt, wie soll ich sagen, das ist einfach eine artgerechte Art der Haltung. Aber dann wird eben dieser Schutzmechanismus halt stark geweckt von den Kühen. Und genau, und dann kommst du halt fast jeden Tag an so einer Herde vorbei oder triffst auf so eine Herde und dann musst du dir einfach Strategien entwickeln. Und dann hast du halt, der Hund muss auf jeden Fall abgewandt von den Kühen gehen. Also so, dass die Kühe merken, okay, er ist nicht offensiv mir gegenüber, sondern er ist abgeschirmt. Genau, der Hund sollte sich natürlich ruhig verhalten. Und dann muss man natürlich zusätzlich eigentlich noch einen riesigen Bogen um die Kühe gehen. Also wenn man halt eine Kuhherde hat, wo wirklich Kälber dabei sind und auch generell, besser entweder einen großen Bogen um die gehen oder einfach umkehren. Also das ist wirklich, also ich finde, man muss echt so weit gehen, dass man wirklich umkehrt, wenn man ein ungutes Gefühl hat. Weil es einfach, wenn man sonst, das ist wie so eine Harakiri-Situation eigentlich. Genau.
Echt? Den Bogen, der kann gar nicht so groß sein,
also schon,
dass die Gefahr
aber
gebannt wird und schon, du drehst um.
Also schon, genau, wenn der Bogen, aber man, also ich bin teilweise schon durch krasses Schrofengelände irgendwie abgestiegen, weil ich halt diese Kühe umgehen wollte und ich hatte trotzdem noch mega Angst und dann auch zusätzlich einfach die Angst vor dem Gelände. Also wenn man halt nicht halbwegs sicher die Kühe umgehen kann, dann würde ich wirklich dazu raten, umzukehren. Und nochmal vielleicht auf die Kühe, also auf die, welche Kühe besonders gefährlich sind, in Anführungszeichen, sind halt wirklich eben die Mutterkühe. Dann habe ich aber auch bei Jungkühen, die sind halt, da spielt eben noch so ein bisschen so diese Neugier mit rein und vielleicht auch so ein bisschen Austesten von Grenzen und so. Und uns haben auch schon so Jungkühe über die Weide gejagt. Also am Anfang quasi. Ich hatte eine Situation, ich hatte das nicht vermutet und dann ist es passiert und dann hatte ich auch noch mega Angst vor Jungkühen. Und dann kommt noch ein wichtiger Aspekt mit rein, warum es vielleicht auch jetzt immer. Also einerseits sind mehr Hunde in den Bergen und vielleicht auch Hunde, die vielleicht freilaufen und dann die Kühe verärgern oder verängstigen. Das kann natürlich auch also quasi diese Fälle erklären, dass es immer häufiger vorkommt, dass Kühe auch in die Attacke gehen. Und andererseits verändert sich auch die Haltung von Kühen, was ich persönlich super toll finde. Weil diese Anbindehaltung finde ich persönlich sehr schwierig. immer mehr Kühe werden wirklich in Offenstellen oder in freier, also quasi unangebunden gehalten. Aber dann sind die auch weniger in den Kontakt mit den Menschen gewöhnt. Also das ist, die sind dann quasi etwas wilder, wenn sie nicht angebunden sind und halt immer von den Menschen so gehandelt werden, sondern sie sind halt einfach freier sozusagen. Und wenn die dann so auf die Weide kommen, dann, dann sind sie einfach den Menschen nicht so stark gewöhnt wie Kühe in der Anbindehaltung. Und das ist halt einfach eine Entwicklung, die tierrechtlich oder tierethisch sehr toll ist, aber halt auf der Weide halt einfach zu mehr Unfällen führen kann, weil die Kühe einfach weniger an den Menschen gewöhnt sind. Und dann kommt noch ein Hund mit. Dann ist es besonders schwierig, also für die Kühe einfach.
Bist du für mehr Zäune in den Bergen?
Das ist... Das finde ich, das ist so schwierig. Also was ich ganz toll in der Schweiz fand, waren, es ist immer, also wirklich, das haben die sehr gut auf- oder ausgebaut, dass überall wirklich Schilder stehen. Also das sind so grüne Schilder, da ist eine Kuh mit einem Kalb aufgezeichnet und dann siehst du, okay, jetzt kann sein, dass jetzt hier Mutterkühe kommen. Also quasi Kühe oder Herden, die halt potenziell gefährlicher sind. Da kannst du dich drauf einstellen. Bei mir hat das immer so voll Schweiß irgendwie ausgelöst. Ich dachte, scheiße, jetzt schon wieder. Aber es ist natürlich total gut, wenn du da eben schon dir bewusst sein kannst darüber, dass vielleicht eine gefährliche Situation auftritt und du musst dann eine Lösung finden. Wahrscheinlich wird es Sinn machen, noch mehr, also halt auch in der Vorbereitung, vielleicht auf, was weiß ich, in Online-Karten und Apps und so, vielleicht noch mehr zu markieren, wo potenziell eben auch Kuhherden sein können, wo Almen sind, wo Mutterkühe gehalten werden und so weiter, dass man da vielleicht auch noch mehr Informationen rausgibt. Das würde mir jetzt in der Planung helfen. Ich meine, man kann ja auch nicht jeden Tourismusverband jetzt antelefonieren und fragen, wo sind jetzt Mutterkühe und wo muss ich besonders aufpassen? Das kann eigentlich alles, wenn man da irgendwie sicher, also mehr Sicherheit mit einbeziehen will, wäre das cool, das einfach in Karten zu markieren, um ehrlich zu sein, weil das ist ja relativ wiederkehrend.
Also du bist für mehr Information als für mehr Zäune?
Ja, ich glaube ja, weil... Also ich finde, das ist halt einfach so ein ganz großes Thema und jeder denkt, dass er halt in diesem Alpenraum sozusagen der oder die Wichtigste ist. Also halt die Radfahrer denken, ja, ich habe jetzt hier Vorrecht und die Wanderer denken das auch, alle denken das, aber es geht ja nur zusammen. Und die Bauern und haben natürlich auch, und Bäuerinnen, es ist natürlich, der Alpenraum ist halt sehr stark besiedelt und es gibt einfach viele Almen und das ist einfach auch Kulturgut. Also würde ich jetzt schon sagen, dass das erhalten bleiben muss. Und es gibt einfach, es gibt so entlegene Gegenden, da kann man gar keine Zäune wirklich gut aufstellen und auch nicht warten. Ich finde, mehr Informationen sind sehr, 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 sehr wichtig. Also ich finde, es gibt noch viel zu wenig Informationen darüber. Und da sind auch wieder die Tourismusverbände sind da gefragt.
Und spannend finde ich, du sagst nämlich, ich glaube im Buch kommt es vor, der letztinstanzliche Tipp, wenn es eskaliert, Hund von alleine lassen. Ja. Das heißt, den gibst du dann dem Risiko frei, dass die Tiere den verletzen.
Also so kann man das überspitzt sagen. Noch wichtig zu sagen ist es, wenn ich weiß, okay, jetzt kommen Kühe, dann habe ich auch nochmal so eine kürzere Leine, also so eine ganz kurze, vielleicht 50 Zentimeter, die ich dann einfach auch easy loslassen kann und die dann nicht am Boden schleift, weil ansonsten können die Kühe auf die Leine treten und dann ist der Hund ja auch gefangen. Also da auch drauf achten, dass man in so schwierigen Situationen so eine Kurzleine dabei hat. Dass man ihn einfach nur freilaufen lassen kann. Und ich kann jetzt mal nur von meinem Hund ausgehen, aber mein Hund ist einfach extremst athletisch und der wird sich retten. Also ich glaube auch nicht, dass, also er ist schon sehr konfrontativ, aber ich glaube, er wird irgendwann sehen, vielleicht sind die Kühe doch stärker als ich und er rennt dann einfach weg und dann jagen die Kühe ihm hinterher. Und das ist wirklich, also das ist meine, also das ist meine Hoffnung und dann wird natürlich auch die Aufmerksamkeit vom Menschen weggeleitet sozusagen. Der Hund wird sich selber retten und der Mensch ist dann nicht mehr so eine Gefahrenperson oder eine Gefahr für die Kühe. Und dann kann man so eine schwierige Situation auflösen. Aber es ist immer besser, nicht in die Konfrontation, also in so eine schwierige Situation erst zu geraten, sondern vorausschauend. Weil man kann, also ich habe auf der Via Alpina haben wir jeden Tag Kuhherden getroffen und es ist nichts passiert. Also man kann vorausschauend damit umgehen.
Nadine, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Ich habe mir kurzzeitig gedacht, das ist ein unglaublicher Vorbereitungsaufwand, aber in deinem ganzen Verantwortungsbewusstsein, aber es macht am Ende vom Tag dann dir sogar noch mehr Spaß, weil du auch die Erfüllung dessen hast, das, was funktioniert, was vielleicht anfänglich unlösbar im Raum gestanden ist. Also das nehme ich mit aus dem Gespräch. Ich danke dir sehr für deine Zeit und wünsche dir jetzt durch die Alpen, über die Alpen, viele Höhenmeter, tausende Höhenmeter mit dem Ralfi. Alles, alles Gute.
Vielen lieben Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Der Podcast des Österreichischen Alpenvereins in Zusammenarbeit mit der Generali.